Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gründe, Wachse, Lebe. Mein Name ist Daniel Fürk und ich beschäftige mich heute mit dem Thema Nachhaltigkeit im Landkreis Dingolfing-Landau. Für dieses spannende Thema habe ich mir heute zwei Gesprächspartner eingeladen. Für den Expertenteil ist es Professor Dr. Martin Prasch, der den Studiengang Sustainable Industrial Operations and Business leitet, und Michael Durach, der Mitinhaber und Geschäftsführer von Develei. Und hier auch wieder bei mir ist Nadja Bauer-Beutelhauser, die Wirtschaftsförderin des Landkreises Dingolfing-Landau. Nadja, was sagst du denn, warum ist das Thema Sustainability, das Thema Nachhaltigkeit so wichtig für den Landkreis?
Ja, ich habe es eher aus dem anderen Gesichtspunkt noch betrachtet. Wer ist bei dem Thema interessant und spannend? Und da darf einer nicht fehlen. Und es ist tatsächlich Michael Durach mit seinem Betrieb Develei. Der hat hier ganze Generationen geprägt. Und da empfinde ich auch große Dankbarkeit auch in der Bevölkerung. Und das ist ein großer Macher, Veränderer. Und den zu hören in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit ist, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte. Und da wir jetzt den Studiengang haben im Landkreis Dingolfing-Landau, der erstmalig im letzten Jahr an den Start ging, ist es beides voneinander nicht zu trennen und, glaube ich, sehr spannend zu hören.
Dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und hören direkt mal rein, was Professor Dr. Martin Prasch zu diesem Thema zu sagen hat.
Willkommen bei Gründe, Wachse, Lebe, dem Herzschlag der Unternehmenswelt im Landkreis Dingolfing-Landau. Tauchen Sie mit uns in Geschichten voller Mut, Kreativität und Erfolg ein. Erfahren Sie praktisches Fachwissen. Entdecken Sie, wo Tradition auf Innovation trifft und lokale Visionen globale Horizonte eröffnen. Ihre Reise durch die Welt des Unternehmertums beginnt jetzt.
Lieber Herr Professor Dr. Prasch, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um ein wenig über Nachhaltigkeit zu sprechen, über TZ Puls zu sprechen, über den Landkreis zu sprechen und Ihre Arbeit natürlich. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, freut mich sehr.
Vielleicht, wenn wir mal damit einsteigen, für diejenigen, die noch nicht wissen, was hier passiert, wo wir gerade sitzen, können Sie uns vielleicht mal einen kurzen Überblick geben?
Ja, es sind zwei Dinge, die hier passieren. Seit 7 Jahren gibt es das Technologiezentrum PULS, Produktions- und Logistiksysteme, ist PULS ausgesprochen, der Hochschule Landshut am Standort Dingolfing. Und es war Initiative, die sehr stark von Stadt und Landkreis vorangetrieben wurden und einfach so einen ersten Foothold oder einen ersten Footprint von Forschung, Hochschullehre nach Dingolfing gebracht haben, unter anderem im Weiterbildungsbereich. Und seit Oktober letzten Jahres haben wir jetzt auch einen Hochschulcampus, einen Studiencampus hier. Das heißt, es gibt einen Studiengang hier und man kann in Dingolfing studieren.
Was ja auch noch weiter ausgebaut werden soll, habe ich gehört. Das heißt, hier entsteht tatsächlich ein echter Hochschulbetrieb mit allem, was dazugehört.
Genau, also aktuell haben wir einen Studiengang, der heißt Sustainable Industrial Operations and Business. Bisschen langes Wort, wir kürzen dann einfach mit SIOP ab, das kann man sich sehr einfach merken. Und letztendlich, was versuchen wir hier zu tun? Wir verbinden drei Dinge. Wir verbinden Engineering, also Technik, Ingenieurwissenschaften, was wirklich auch zur Region passt, zu den ganzen Spielern hier, sei es BMW, sei es aber andere Spieler im SAR oder DE Software and Control, also verschiedene Spieler, die wir als Partner gewonnen haben, mit Wirtschaft, also wirklich Betriebswirtschaft, und das Ganze vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeit. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit, Sustainable Development, also nachhaltige Gestaltung, nachhaltige Transformation schwingt immer mit. Und das versuchen wir hier Studierenden näher zu bringen in einem internationalen Studienkontext. Das heißt, der Studiengang ist in Englisch, die Lehrsprache ist Englisch. Und es wird auch bei den weiteren Studiengängen so sein, weil wir damit zweierlei erreichen. Zum einen bilden wir Deutsche dafür aus, dass die eben im Ausland oder in global agierenden Konzernen arbeiten können. Und zum anderen sind wir attraktiv für Fachkräfte aus dem Ausland, um eben die Fachkräftelücke, die wir haben in Deutschland und auch hier in der Region, langfristig und perspektivisch zu schließen.
Nachhaltigkeit ist gerade in aller Munde. Wollen Sie uns vielleicht noch mal kurz ein bisschen mehr erklären, wie das dann auch wirklich in diesen Studiengang eingepflegt sozusagen ist, wie dieses Thema da auch zur Geltung kommt?
Sehr gerne. Also wir nennen es erstmal nachhaltige Entwicklung. Nachhaltigkeit heißt ja im Wesentlichen die Definition der Nachhaltigkeit. Nach der UN-Definition gibt es ungefähr seit 86 eigentlich so, wo das gesagt wurde, dass man einfach meet futures need, today's needs without compromising future needs. Das heißt, dass wir heute nicht so über unsere Verhältnisse leben, dass die zukünftige Generation dann nicht mehr ihre entsprechenden Möglichkeiten hat. Und dazu gehören verschiedene Dinge. Dazu gehört das gesellschaftliche Perspektive, eine wirtschaftliche Perspektive, aber auch eine soziale Perspektive und Umweltperspektive. Und genau diese drei Perspektiven, also im Englischen gibt es das schöne People, Planet, Profit. Also die drei Dinge müssen zusammenpassen. Und das versuchen wir genau schon mit dem Studiengangskonstrukt darzustellen. Das heißt, wir haben eben wirklich Wirtschaft und Ingenieurwissenschaften drin. Wir haben nachhaltige Entwicklung. Wir machen das im internationalen Kontext und blenden da diese Themen der gesellschaftlichen Entwicklung nicht aus. Und das heißt, die Studierenden sollen dieses Verständnis dafür kriegen, sondern ein fundiertes, also Ingenieure fundiertes physikalisches Verständnis erhalten. Was heißt ein Klimawandel? Was heißt ein Global Change? Also ist ja mehr als nur Klimawandel, Veränderung der Landnutzung, Aussterben von Arten und so weiter. Darüber werden die informiert und dann auch, was gibt's denn vor allem natürlich im wirtschaftlichen und unternehmerischen Kontext jetzt schon an Möglichkeiten, das, sage ich mal, zu verbessern, andere Ansätze zu gehen, nachhaltig zu wirtschaften. Und die EU ist ja da ganz stark auch aktuell unterwegs mit neuen Berichtspflichten, die werden die Studierenden kennenlernen. Aber nicht nur, wie schreibe ich einen Bericht und setze mir Ziel, dass es besser wird, sondern auch, welche Technologien gibt's jetzt schon und können vielleicht noch entstehen, um einfach unseren Footprint, unseren Impact zu reduzieren, dass wir eben aktuell weniger Ressourcen benötigen, dass wir nicht auf Kosten der zukünftigen Generationen aktuell wirtschaften und leben.
Sie haben gerade schon gesagt, Sie arbeiten auch mit vielen Partnern aus der Region, aus der Industrie, aus der Wirtschaft zusammen. Wie ist denn da momentan der Status quo, wenn es um Nachhaltigkeit geht und in welche Richtung bewegt sich das Ganze? Wird das Thema ernst genug genommen?
Also das Thema, glaube ich, wird auf jeden Fall ernst genug genommen. Ich fange vielleicht da an der Stelle tatsächlich mit Stadt und Landkreis an. Wir hatten die Klimaschutzmanager von Stadt und Landkreis für Gastvorträge eingeladen, jetzt im letzten Semester, und auch Bauprojekte besucht. Und gerade die Stadt Dingolfing und der Landkreis versuchen das auch wirklich umzusetzen. Und da konnte man alle diese Dimensionen sehen. Also es ging nicht nur darum, dass man einfach nicht mehr eine Ölheizung einbaut oder eine Gasheizung, sondern dass man Fernwärme oder Erdwärme nutzt, dass man das Gebäude mit nachhaltigen Materialien baut, dass man auch für die Entwässerung sorgt. Wir sind hier, also überall waren jetzt vor kurzer Zeit die Überflutungen in aller Munde. Wir waren Gott sei Dank hier nicht betroffen, aber Dingolfing hat hier auch sehr stark vorgesorgt, muss man ehrlicherweise sagen, und denkt auch nochmal weiter über die Veränderungen. Also das alles wurde da in Projekten aufgegriffen und es wurde ja sehr schön dargestellt, was sind die Aufgaben von Stadt und Kommune. Wir erkennen diese Ansätze auch in der Industrie, vielleicht natürlich noch nicht im selben Umfang, weil natürlich irgendwo schon die Kommunen, die öffentliche Verwaltung und die Gesetzgebung ein Stück weit vorangehen muss, aber die Folgen. Und jetzt Firmen wie natürlich im Lebensmittelbereich, die eher auch am Endkunden dran sind, nehmen wir zum Beispiel Devilay, zum Beispiel, wenn man das jetzt einfach Firmen nennen darf hier im Podcast, die sind natürlich näher dran, weil es da der Kunde nachfragt. Automobilhersteller, wir hatten auch einen Vortrag vom klar großen Automobilhersteller hier in der Gegend, BMW, der auch aufgezeigt hat, wie kann ich wegkommen von dem ganzen Plastik, wie kann ich diese Innenausstattung von einem Auto aus nachhaltigen und nachwachsenden Materialien herstellen. Und diesen Input gibt und stellt die Industrie sehr freiwillig zur Verfügung, auch sehr neue, sehr forschungslastige Themen noch. Und die sehen die Studierenden und damit können die natürlich in der Zukunft auch umsetzen. Und nicht nur bei den großen Spielern, die es jetzt schon machen, sondern das sind ja Multiplikatoren, die können das ja in andere Unternehmen dann auch reinbringen.
Wo sehen Sie denn gerade die größten Herausforderungen in dem Kontext in Unternehmen? Also wo tun sich die vielleicht auch noch schwer? Was sind die großen Baustellen, die man angehen muss?
Also eigentlich gibt es da sogar einen Begriff, kommt aus einer anderen Ecke, der Innovators Dilemma. Es ist halt das Problem, dass ich natürlich mit den bestehenden Technologien und Produkten einfach am meisten Geld verdiene, weil da muss ich nicht mehr viel in Entwicklung stecken, da muss ich keine neuen Anlagen bauen. Also das Einfachste wäre jetzt für die ganzen deutschen Automobilhersteller weiter die Fahrzeuge mit 3 Liter Dieselverbrennern zu bauen, weil Anlagen sind abgeschrieben, Forschung ist erledigt und jetzt raus damit und ich habe hohe Leistung und die Funktionalität für den Kunden ist erstmal da. Und natürlich, wenn man sich tagtäglich mit Nachhaltigkeit und nachhaltigen Wirtschaften und nachhaltiger Entwicklung beschäftigt, dann ist man gedanklich auch so viel weiter. Also und gerade Kollegen in München werfe ich gelegentlich auch vor, dass die in der Blase leben, weil die sehen das und das muss man doch jeder und man muss da persönlich umsetzen. Und dann sind wir hier in einer Stadt, wo sehr viele Arbeiter natürlich auch wohnen und die wohnen auch in meiner Nachbarschaft hier in der Stadt. Und wenn man mit denen spricht, warum interessiert die das, welche Lieferketten oder welche Emissionen mit irgendeinem Ketchup einhergehen oder was? Ja, weil es halt auch ein Baustein. Natürlich ist nicht der große Baustein. Und Geschwindigkeitstempolimit findet hier auch keiner so gut. Und was dafür braucht, ist egal. Und wenn ich natürlich Elektroautos baue, dann muss ich erst viel mehr noch in die Entwicklung stecken. Dann brauche ich neue Anlagen dafür. Wird hier in der Region auch ein großes neues Werk entsteht ja gerade, ein Batteriewerk. Das sind ja alles Investitionen. Damit sind diese Produkte erstmal teurer. Und das ist natürlich eine kalkulatorische Sicht, wie ich das abgrenze, aber die Produkte sind teurer. Und der Kunde sagt, ich will so schnell fahren, ich will eine komfortable individuelle Mobilität. Pff, mir ist doch das egal, weil das auch, man nennt es Public Goods, also die Luft gehört keinem. Und wenn es einer verschmutzt, dann ist es lokal auch gar nicht so schlimm. Wenn es alle tun, ist das aber ein Problem. Und irgendwann ist natürlich der Schaden sehr groß und da müssen alle zusammenhelfen. Und wenn dann der sagt, aber ich habe ja noch gar nicht, ich darf jetzt auch, dann sind wir genau wieder jetzige Generation, zukünftige Generation. Das ist das Problem und das wird bei der einzelnen Konsumentscheidung auch nicht gesehen und das muss man vermitteln.
Jetzt haben Sie ja viel mit Studenten und Studentinnen zu tun. Würden Sie dann sagen, dass das Bewusstsein für Nachhaltigkeit bei dieser noch jungen Generation sich verändert hat im Vergleich zu Generationen davor?
Das ist auf jeden Fall viel größer und wenn ich mit meinen Eltern und deren Bekanntschaftskreis diskutiere, dann ist das Bewusstsein jetzt sehr viel größer. Was mich immer wieder überrascht, weil eigentlich kommt es mittlerweile auch in der Schulausbildung vor, das tiefere Verständnis, wie die Dinge zusammenhängen, wie man das auch berechnen kann und erst wenn ich es vollständig erfassen kann und berechnen kann, dann kann ich es anders umsetzen, das ist tatsächlich noch nicht so ausgeprägt. Also das ist, da gibt es schon noch große Defizite, aber da sind wir ja dabei, mit das zu beheben. Und es gibt ja sehr viele Ansätze, wo Nachhaltigkeit überall irgendwie so mit rein, sage ich mal, verwurstelt wird in jedem Fach und in jedem Studiengang irgendwo. Ich glaube, da differenzieren wir uns hier damit, dass es wirklich ein Kernpfeiler ist. Das heißt, begleitend über den gesamten Studienverlauf gibt es diese Module zur nachhaltigen Entwicklung. Und am Anfang die Basics, das Verständnis auch wirklich, wie funktioniert unsere Erde, die ganzen Systeme. Später, wie welche Normen, Randbedingungen, Richtlinien gibt es, wie wirkt da die Politik. Und dann, wie setze ich es konkret technisch auch um in Projekten. Und darüber müssen die eine Bachelorarbeit schreiben, dann sollten die Praktikumsarbeit machen. Und da haben wir ganz hohes Interesse natürlich auch von unseren Study-and-Work-Partnern hier in der Region, die eben diesen Studiengang mit unterstützen. Und das hat zweierlei Impact. Zum einen können die Studierenden damit nebenher ja quasi während ihrem Studium Geld verdienen, für ihr Studium sich finanzieren und auf der anderen Seite natürlich den Input von den Firmen aufnehmen und die Firmen nehmen den Input der Studierenden und dieses Wissens auf.
Sie haben gerade Richtlinien und Rahmenbedingungen schon angesprochen. Wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, dann werden wir ja in absehbarer Zeit auch auf EU-Ebene Gesetzgebung haben, die Unternehmen zwingt, gewisse Normen einzuhalten, gewisse Rahmenbedingungen einzuhalten. Sehen Sie da eine Zeit kommen, in der Unternehmen auch nicht mehr auskommen und auch nicht mehr sich nur darauf verlassen können, dass sie jetzt hier und da vielleicht kompensieren und irgendwelche Zertifikate kaufen, sondern auch wirklich an den Kern ihrer Arbeit gehen müssen, um diesen nachhaltiger zu gestalten?
Das ist gar keine so einfache Frage. Ich würde antworten, fast ein bisschen rechtlich. Ich denke schon. Aber warum ich denke nur? Weil natürlich die Richtlinien und damit auch die Gesetzgebung richten sich nach der Bevölkerung, zumindest in demokratischen Staaten. Und solange wir diesen Mentalitäts- und Denkwandel nicht wirklich vollständig hinbekommen haben, haben wir keine Mehrheit. Ich glaube, wenn man auch Wahlen aktuell betrachtet, dann gibt's keine vollständige Mehrheit dafür. Dann gibt's ein Verständnis in dem gebildeten, höher gebildeten Teil der Bevölkerung, bei den Leuten, die sich damit beschäftigen, sicher auch bei den meisten Politikern, aber auch nicht bei allen. Und ob das dann einfach ein Denial ist, also oder eine Ablehnung oder wirklich ein Unwissen, das sei mal dahingestellt, das mag ich nicht zu beurteilen. Also das ist das Risiko und der Planet kommt sehr gut ohne uns aus, also ohne uns Menschen oder mit weniger Menschen. Und weniger Menschen könnten auch den heutigen Lebensstil auch auf fossilen Energien basiert weiterführen. Die Summe der Menschen, vor allem in südlicheren Ländern oder im globalen Süden, wie man das nennt, die sicher nicht. Und von dem her ist es schon auch die Frage, wie gerecht will eine Gesellschaft sein, wie gerecht will eine globale Gesellschaft sein und wie weit dringt es ins Bewusstsein und wie weit sind da alle Spieler, Politik, aber eben auch die Bevölkerung im globalen Norden bereit, sich darauf einzulassen.
Was würden Sie sich denn von Unternehmen wünschen, dass umgesetzt wird oder wie Sie mit dieser Situation umgehen?
Also die Unternehmen greifen das ja auf. Die greifen natürlich, ich würde als Unternehmen, auch wenn ich den Stakeholdern und Shareholdern verpflichtet bin, also vor allem den eigenen, dann kann ich natürlich nicht weit über die aktuell geltenden Richtlinien und Normen hinausgehen, weil das kostet dann aktuell eben zusätzlich Geld und der Kunde bezahlt es aktuell nicht. Das muss man einfach faktisch so sagen. Da gibt es immer wieder Untersuchungen dazu. das ist ein ganz beliebtes Bachelor- und Masterarbeitsthema, zu untersuchen, wie weit hilft Nachhaltigkeit bei der Kaufentscheidung. Und theoretisch werden also Werte genannt von 5-10%. Wenn man es aber tatsächlich überprüft, ich habe zwei gleich teure Produkte, das eine ist mit Öko-Label und nachhaltig produziert und das andere nicht. Wenn es gleich teuer, dann wird das Nachhaltige gekauft. Sobald das Nachhaltige ein Tick teurer ist, wird es nicht gekauft. Also sehr oft nicht gekauft oder nur von wenigen gekauft. Solange sich das nicht ändert, wird das so sein. Mag sich deutlich ändern, wenn wir einfach die Auswirkungen vor allem des Klimawandels immer stärker spüren. Und da sind wir dabei. Jetzt kann man einzelne Überschwemmung oder eine einzelne Trockenperiode nicht auf den Klimawandel führen. Klima ist 30 Jahre Durchschnitt. Wetter ist das, was wir jetzt haben. Wetter war immer schon ein Stück weit unprognostizierbar, zumindest für uns Menschen vom Verständnis her noch. Und vielleicht wächst da das. Ich gehe schon davon aus. Ob es stark genug dafür wächst, weiß ich nicht. Die Unternehmen sollten vorandenken, weil was wir gesehen haben, und das finde ich spannend, gerade bei den Unternehmen, die bei uns präsentiert haben, und ich habe jetzt schon ein paar genannt, die haben Ansätze gezeigt, wo mit nachhaltigen Rohstoffen und nachwachsenden Rohstoffen das Produkt besser wird von der Funktionalität, weil zum Beispiel Holz unglaubliche Eigenschaften hat, was akustische Dämmung betrachtet, bezüglich akustischer Dämmung, bezüglich Wärmedämmung, super Merkmale, uns wirkt halt edel. Also wir Menschen haben so, wir fühlen das sehr angenehm. Und zusätzlich das Produkt nicht einmal teurer wird. Also ich kriege ein besseres Produkt, ich kriege es nachhaltig und ich kriege es zu denselben Kosten. Ich meine, dann gewinnt es auf jeden Fall. Aber ich muss mich damit beschäftigen.
Wir haben vorhin schon über den Campus gesprochen, der hier entsteht. Was müsste denn passieren, dass der Landkreis zu einer Art Vorzeigeregion für Nachhaltigkeit wird, auch mit all den Unternehmen, die hier ansässig sind?
Also ich denke, er muss eigentlich nur konsequent weiter diesen Weg gehen und dann, glaube ich, muss man es ein Stück weit auch vermarkten, weil wir die Kernbestandteile, glaube ich, haben wir, vor allem wenn wir so an so Beispielregionen, es gibt ja in Deutschland ein paar so Beispielregionen für ähnliche Themen, zum Beispiel im Bereich nachwachsende Rohstoffe. Ich glaube gerade Dingolfing, Landau, der Landkreis, die Stadt Dingolfing hat das Potenzial für nachhaltige Industrialisierung oder nachhaltige Industrie, weil wir viel Industrie haben, produzierende Industrie, die wir in Deutschland auch nicht ganz aufgeben sollten. Da sollte man nicht dem amerikanischen Beispiel folgen und das einfach aufgeben. Da sollte man lieber überlegen, was braucht es, dass wir das hier halten können, auch wenn die Lohnkosten immer teurer sein werden. Und wenn wir halt einfach auch teurere Energiekosten haben, weil wir nicht in der Sahara sind, wo die Sonne den ganzen Tag runterbrennt. Ist einfach so. Ich glaube, das kann man halten durch Innovation, durch auch internationale Fachkräfte, die einen anderen Blick drauf reinbringen und wirklich auch mit Produkten, die einfach zwei Schritte voraus sind und nicht nur den nächsten Schritt voraus sind. Und wenn wir dazu Forschung betreiben, auch öffentlich gefördert, wie wir es am TUCZ Puls, also am Technologiezentrum machen, wenn wir Studierende ausbilden, wie wir es am Campus machen und gleichzeitig die enge Vernetzung mit der Industrie und, sage ich mal, auch Wirtschaftsförderung und der Region, Stadt und Landkreis haben, dann glaube ich, haben wir da sehr gute Voraussetzungen. Da müssen wir die Gesprächsformate natürlich gründen und dann muss es größer werden, klar. Mit dem ersten Jahrgang mit 23 Studierenden, jetzt kommen 60 pro Jahrgang nach, dann sollen weitere Studiengänge folgen, dann wird es schon mehr, aber es dauert natürlich auch eine Zeit, die braucht eine gewisse kritische Masse.
Ich danke Ihnen sehr, dass wir über dieses Thema sprechen konnten und ich hoffe, dass diejenigen, die zuhören, diesem Appell folgen, den nachhaltigen Weg weiterzugehen und diese Region da auch wirklich zu einer Vorzeigeregion zu machen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank Ihnen und das genau wünsche ich mir auch.
Nach unserem Expertengespräch mit Professor Dr. Martin Prasch wechseln wir nun die Seiten und blicken auf die Unternehmensperspektive mit Michael Durach von Dedelei. Lieber Herr Durach, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier bei Ihnen in der Zentrale treffen können, um ein wenig über Dedelei, über Nachhaltigkeit und den Landkreis sprechen zu können.
Herzlichen Dank, dass Sie da sind.
Wenn wir mal mit Dedelei an sich einsteigen. Wahrscheinlich haben die allermeisten, die uns zuhören, schon mal von Dedelei gehört. Dennoch, für die paar, die vielleicht nicht wissen, was Dedelei macht, können Sie vielleicht so einen ganz kurzen Überblick geben, was eigentlich Dedelei ist und was Sie hier alles machen.
Ja, Dedelei ist ein mittelständisches Familienunternehmen in der jetzt vierten Generation. Wir haben uns vom Hersteller von Sauerkraut und Gurken hin zum Hersteller von Feinkost weiterentwickelt und unter Feinkost verstehen wir heute Senf, Soßen, Mayonnaise, Ketchup, alles das, was die Gerichte heute noch feiner macht.
1845 gegründet, also eine relativ lange Unternehmensgeschichte, viel Tradition, aber auch viel Innovation. Wann war denn eigentlich bei Ihnen so der Punkt, wo Sie gesagt haben,
das Thema Nachhaltigkeit machen wir, also viele Unternehmen machen ja in dem Bereich was, müssen auch was machen. Aber es gibt ja irgendwie die Unternehmen, die sagen, wir machen das Nötigste. Und dann gibt es Unternehmen wie Sie, die sagen, wir gehen da noch einen Schritt drüber hinaus und denken jetzt wirklich mal innovativ darüber nach, was wir tun können. Wann war denn da so der Punkt, wo Sie gesagt haben, okay, nee, wir gehen da jetzt mal die Extrameile?
Als Familienunternehmen denkt man ja per se langfristig und nachhaltiger. Aber der Zeitpunkt war 2008. Dort haben wir alle die Dinge, die wir im Unternehmen schon gemacht haben, geordnet und haben eine komplett zukunftsgerichtete Nachhaltigkeitsstrategie aufgebaut. Und in 2008 haben wir uns damals das Ziel gesetzt, dass wir bis 2020 CO2-neutral werden. Und das war eigentlich der Startpunkt, wo wir mit unseren ganzen Bemühungen begonnen haben.
Was bedeutet denn für Sie ganz persönlich Nachhaltigkeit? Also wo würden Sie sagen, wo fängt es an und wo hört es auf?
Im Grunde genommen ist die Nachhaltigkeit für uns, dass wir das Unternehmen vererbungsfähig führen. Und vererbungsfähig führen heißt, dass man auf der einen Seite aufs Unternehmen selbst achtet, dass es für die Zukunft entsprechend aufgestellt ist, aber auch der ganze Bereich, in dem man ist, ob das die Lokalität ist, ob es die Region ist, in der man wirtschaftet, dass man auch dort immer einen positiven Footprint hinterlässt.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, 2008. Wie ging es denn los? Wo haben Sie den ersten Schritt gemacht? Wo haben Sie angesetzt?
Also in 2008, muss ich ehrlich sagen, war es so, dass wir teilweise ja gar nicht wussten, auf was man sich einlässt. Wir haben damals, ging es los in den Definitionen der Nachhaltigkeit und es war das 1,5-Grad-Ziel. Es ging um das Thema CO2-Emissionen und wir haben festgestellt, dass der Verbraucher an sich gar nicht wusste, um was spricht man denn. Und es kamen so die ersten Ziele raus, dass man begonnen hat, ja, wir machen 10% weniger. Und wir haben festgestellt, wenn man nicht genau weiß, von was man spricht und man weiß, CO2 ist was nicht Gutes, am besten ist, du machst eine Null. Denn Null von was etwas nicht Guten ist immer noch ein besseres Ziel als nur 10% oder 20% weniger. Und mir war auch klar, wir werden das nur schaffen, wenn man auch innovativ letztendlich unterwegs ist. Und Innovationen schaffe ich nur, wenn ich in eine Krise komme. Und so habe ich unser Unternehmen in eine, sagen wir mal, persönliche Krise gestartet, indem ich einfach Ziele gesetzt habe für uns, wo wir zu dem damaligen Zeitpunkt nicht wussten, wie wir sie genau erreichen. Aber wir wussten, wir müssen die Null erreichen. Und das hat letztendlich den Startpunkt gegeben. Das Zweite war, dass wir versucht haben, unsere Mitarbeiter alle mitzunehmen. Wir haben begonnen, unsere Nachhaltigkeitsinitiative in ein Managementsystem zu packen. Wir haben damals jede Abteilung mit abgeholt. Wir haben jeden Standort abgeholt, jeden einzelnen Mitarbeiter. Und wir haben uns in jeder Abteilung und jeder Mitarbeiter persönliche Ziele gesetzt und haben die quartalsweise nachgehalten. Und Sie können sich vorstellen, am Anfang Abteilungen wie die Buchhaltung, die dann gefragt hat, ja, was können wir denn dazu tun? Und wenn es nur die Kaffeemaschinen waren, die sie hatten und den Kaffee warm gehalten haben und oder es waren am Anfang der Start in den Zeitrahmen elektronischer Rechnungsstellung. Wir haben begonnen, die Drucker abzubauen. Wir haben nur noch einzelne Drucker auf den verschiedenen Stockwerken gehabt. Wir haben die Papierkörbe eingesammelt. Und wenn man Papiermüll hatte, entweder hat man nochmal die Rückseite beschrieben oder man hat ihn dann zum Drucker mitgenommen und da stand dann der Papiermüll. Kleine Dinge haben uns dort wirklich geholfen, das Bewusstsein, und das war das Wesentliche, ein Bewusstsein zu schaffen für die Nachhaltigkeit. Und es waren kleine Dinge, dass wir den fahrstuhlfreien Freitag eingeführt haben, dass wir nach den Revisionen die Fahrstühle langsamer gestellt haben, dass du immer schneller im ersten und zweiten Stock warst. Und diese, glaube ich, diese Erkenntnis und diese Wahrnehmung dann hat sich dann im Unternehmen über die Jahre letztendlich dann in eine wirklich Nachhaltigkeitskultur weiterentwickelt. Und das ist das, was wir heute haben und vorfinden.
Wenn Sie mal zurückdenken mit all dem, was Sie da getan haben seitdem, würden Sie denn sagen, das war so in dieser Radikalität und in dieser Intensität auch mit den Investitionen, die dafür nötig waren, überhaupt nur möglich, weil Sie am Ende des Tages auch ein Familienunternehmen sind und nicht alle möglichen Aktionäre, Anteilseigner, Investoren sagen, nee, aber ich möchte jetzt meine Rendite erhöhen?
Absolut. Wenn man heute von Nachhaltigkeit spricht oder nachhaltiger Wirtschaften, dann kostet es Geld. Und im Grunde genommen ist das größte Hindernis der Nachhaltigkeit ist der CFO. Weil Nachhaltigkeit rechnet sich im ersten Moment nicht. Wenn ich heute nachhaltiger für die Zukunft investiere, habe ich keinen ROI von 3 Jahren. Oder wir haben teilweise, wenn wir gerechnet haben, haben wir einfach gesagt, wir machen es, weil wir dran glauben. Und dafür musst du als Unternehmen ganz klar Gewinn hergeben. Und wenn ich an die Nachhaltigkeit und an die Langfristigkeit glaube, dann mache ich das. Wenn ich aber dem Kapitalmarkt ausgesetzt bin oder den Analysten, dann ist es schwierig. Und es gibt genügend Beispiele bei den Konzernen, wo letztendlich die nachhaltigen CEOs gefeuert wurden, weil sie eben die Zahlen nicht mehr erreicht haben, weil es kostet Geld. Und das ist natürlich der Vorteil als Mittelständler oder Familienunternehmen, dass man als Familie einfach langfristiger denken kann und dadurch diese Dinge auch macht.
Ist das vielleicht auch so eine Situation, wo Sie heute im Rückblick sagen oder wo viele andere Unternehmer vielleicht auch auf Sie zukommen und sagen, hey, ihr habt es ja genau richtig gemacht. Ihr habt quasi in der nicht globalen Krise diese Einschnitte euch selbst auferlegt und steht jetzt perfekt da. Und wir müssen eigentlich jetzt perspektivisch auch mit all den Regulierungen und Gesetzen, die da so auf uns zukommen in den nächsten Jahren, müssen eigentlich jetzt in einer vielleicht wirtschaftlich schlechteren Situation genau in diese Investitionen gehen.
Richtig. Und das war letztendlich auch eine Überlegung bei uns. Zu dem damaligen Zeitpunkt war unsere Befürchtung immer, wir wissen, wir müssen was tun. Wir wissen auch, es wird wahrscheinlich schwierig sein, dort was von der Politik zu erreichen, weil die denken in Wiederwahl- und Wahlzyklen. Die Konzerne denken in letztendlich Shareholder-Value und so weiter. Also wir müssen was tun. Wenn die Industrie nichts tut, wird irgendwann der Gesetzgeber eingreifen. Und das kann dich immer dann treffen, wenn du damit überhaupt nicht umgehen kannst. Und die große Angst von uns war, dass irgendwann CO2 besteuert wird, dass wir plötzlich Steuern bekommen und vielleicht, wenn es dann mal in einem Bereich oder wenn es dir mal als Unternehmen nicht gut geht und es kommen solche externen Einflussfaktoren dazu, dann kann dich das aus der Bahn werfen. Wir haben uns auferlegt als Unternehmen, dass wir unabhängig agieren wollen und deswegen haben wir frühzeitig begonnen und haben gesagt, dann sind wir zumindest gewappnet, wenn sowas passieren könnte. Letztendlich kam es auch so. Aber das war im Grunde genommen eine Wette auf eine Zukunft. Und das ist halt das, für was Unternehmer stehen. Du musst eine Entscheidung treffen, ohne genau zu wissen, ob es so kommt. Und letztendlich müssen die Entscheidungen in Summe immer besser sein. Du triffst auch manchmal eine schlechte Entscheidung. Und das hält dich dann am Leben als Familienunternehmen. Und das ist bei uns insofern aufgegangen.
Jetzt haben wir gerade schon über ein paar Maßnahmen hier im Haus auch gesprochen, in der Zentrale. Sie haben natürlich auch eine ganze Menge Produktionsstandorte. Wie ging es denn da los und wo steht die Produktion heute im Kontext der Nachhaltigkeit?
Also die Zentrale hat dort einen eher kleinen Anteil. Bei uns sind die meisten Bemühungen in die Produktionen letztendlich geflossen. Weil wenn wir heute wo ist der Energiebedarf und Verbrauch, dann ist es letztendlich in der Produktion. Und dort haben wir begonnen, die Produktionen im Grunde genommen komplett neu zu organisieren und komplett umzubauen. Von der gesamten Kältetechnik, von der Erhitzungstechnik, alles das, was heute Strom braucht. Wir haben zuerst mal eine Analyse gemacht, dass wir festgestellt haben, wo haben wir denn die größten Emittenten für CO2 und haben dann dort angefangen, uns ganz klar damit auseinanderzusetzen. Und wenn wir auf unseren größten Standort in Dingolfing gehen, dort haben wir begonnen. Wir haben dort ein Blockheizkraftwerk gebaut. Wir haben dort eine Hackschnitzelanlage gebaut. Wir haben dort mittlerweile einen Eisspeicher. Wir haben Photovoltaik. Wir haben eine Biogasanlage. Also alles Dinge, die dort in den Standort geflossen sind. Das Gleiche in den anderen Standorten. Weil nur wenn wir aufgrund unserer Regionalität die Standorte letztendlich CO2-neutral bekommen, dann bekommen wir das gesamte Unternehmen CO2-neutral. Und deswegen sind die meisten Investitionen in die Standorte geflossen.
Was würden Sie denn sagen, war die größte Herausforderung dabei?
Also am Anfang waren die größten Herausforderungen mit Sicherheit die behördlichen Auflagen, denn wir können ja Dinge nicht einfach mal so tun. Und gerade wenn du in einer Vorreiterrolle bist, ist es manchmal schwierig, dann zu erklären, warum man gewisse Dinge tut. Auch als kleines Unternehmen, das Thema Förderungen ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Und wir haben dann begonnen ohne diese Dinge, weil du läufst von A nach B, von C und du wirst von der Region bis nach Brüssel geschickt. Das überfordert uns Mittelständler. Diese Möglichkeiten haben wir heute nicht. Also mit Sicherheit das Thema der Genehmigungen, auch die Langfristigkeit der Genehmigungen, die haben wir auch heute noch, wo wir heute sagen, Wieso gibt es nicht für Unternehmen, die einen proven Record haben, nicht eine Fast Track, ja, wo man sagt, schaut mal her, wir haben über die letzten 10, 15 Jahre Dinge getan, das war alles in Ordnung, warum müssen wir uns immer noch hinten anstellen? Ja? Warum gibt es nicht dort noch bessere Förderungsmaßnahmen? Das war das eine. Das zweite, ganz am Anfang mit Sicherheit, alle Mitarbeiter mitzunehmen. Weil, wie wir damit begonnen haben, waren wir mehr oder weniger die einzigen oder einer der wenigen. Ja? Und dann jeden Mitarbeiter mitzunehmen, weil wir haben hier keine große Nachhaltigkeitsabteilung. Unsere Nachhaltigkeitsabteilung sind letztendlich alle Mitarbeiter und ist unsere Kultur, die wir haben. Und das zu implementieren, war natürlich sehr viel Aufwand, weil du gebetsmühlenartig, ja, muss man in jedem Meeting es immer wieder die Ziele erklären und man muss es vorleben. Ja, und das haben wir letztendlich geschaffen. Also letztendlich haben wir diese Dinge auch überstanden, ja, einfach mit einfach machen. Und ich glaube, das ist heute das Wesentliche. Du kannst nicht warten, bis irgendwelche Dinge passieren. Du musst einfach loslegen und machen. Und das ist, zeichnet auch wieder uns Unternehmer aus, indem du einfach sagst, so machen, vorleben und dann erreichst du auch die Ziele.
Es gab ja eine besondere Nachhaltigkeitsinitiative aus Ihrem Haus, die dann auch besonders durch die Presse ging, nämlich dass Sie dann auch darüber nachgedacht haben, was können wir denn eigentlich mit der Gurkensohle machen, die da bei uns entsteht. Wie kam es denn zu der Idee? Und vielleicht können Sie darüber noch mal ein paar Worte sagen.
Das ist ein hervorragendes Beispiel für unseren Standort Dingolfing, weil letztendlich kam diese Idee auch von einem Mitarbeiter. Wir haben uns natürlich mit den ganzen Dingen auseinandergesetzt und wir haben festgestellt, ja, am Standort haben wir sehr viel Salzwasser durch die Vergärung der Gurken. Was kann man mit diesem Rohstoff machen? Und haben uns über alle möglichen Dinge schon Gedanken gemacht. Und dann kamen wir auf die Idee, aus dem Salzwasser eine Sohle zu produzieren, die dann für den Winterbetrieb geeignet ist und dass man die dann einsetzen kann. Und es hat am Anfang gedauert, auch da wieder, bis war die Überzeugung natürlich auch der Behörden wichtig zu sagen, schaut mal her, ihr habt jahrelang auf die Salzberge gebaut, gibt's was Neues. Und glücklicherweise, und das war wirklich toll, hat der Landkreis dann als erster gesagt, wir glauben daran, lass uns das machen und haben das dann entwickelt. Aber es war eine Innovation aus dem Unternehmen raus, wo wir dann gemeinsam mit einem Partner, einem externen Partner, was Tolles geschaffen haben. Und genau das ist das, was wir uns vorstellen, dass man unkonventionell Ideen entwickeln kann und dann letztendlich, ob das jetzt ein externer Industriepartner oder letztendlich der Landkreis ist, dann eine Idee verwirklichen kann. Und man sieht es jetzt, es hat wunderbar funktioniert.
Sie haben gerade schon über die Lieferanten und Partner kurz gesprochen. Wie bezieht man denn die vernünftig in diese Strategie ein? Weil Sie können natürlich im eigenen Unternehmen, können Sie in Anführungsstrichen machen, was Sie mögen. Aber Sie haben ja auch Lieferanten, Partner, die ja im besten Fall auch möglichst nachhaltig handeln sollen.
Also wir haben relativ früh begonnen, auch unseren Scope 3 zu rechnen, eben welchen Einfluss haben die Lieferanten bei uns. Und zum einen fördern wir immer die regionalen Lieferanten, weil wir genau dann ja auch sehen, wenn wir die Regionalität ja selbst bei uns in der DNA haben, dann müssen wir auch schauen, dass wir die regionalen Lieferanten fördern. Wenn wir die manchmal auch fordern müssen, wenn wir die fördern, dann haben wir schon mal eine Nähe da, die uns natürlich, ob das die Logistik ist oder ob das dann letztendlich dann auch wieder im Landkreis verbleibt, haben wir einen Vorteil. Das zweite ist, wir machen auch dort Audits und versuchen hier unsere Lieferanten entsprechend auch auf unsere Ziele einzuschwören und haben heute einen Lieferantenbewertungskatalog, der eben letztendlich die Nachhaltigkeit als einen wesentlichen Bestandteil beinhaltet. Und wenn wir heute Lieferanten haben, die dort ein bestimmtes Ranking haben, dann entscheidet schon auch die Nachhaltigkeit darüber, wo der Lieferant bei uns letztendlich im Ranking steht. Und je höher der Lieferant im Ranking steht, desto mehr Möglichkeiten hat er bei uns.
Wenn wir auf die Region mal eingehen, Sie haben vorhin schon gesagt, der größte Produktionsstandort ist im Landkreis Dingolfing-Landau. Was bedeutet denn die Region heute für Sie? Und gab es vielleicht auch mal Punkte, wo Sie gesagt hätten, naja, also wir könnten jetzt vielleicht auch woanders hingehen und da wäre es vielleicht günstiger oder wie auch immer besser. Was ist denn, welche Rolle spielt der Landkreis Dingolfing-Landau heute für Sie?
Der Landkreis spielt eine erhebliche Rolle. Dingolfing ist heute unser größter Standort und wir sind ja letztendlich auf den Standort und auf die Region angewiesen. für uns stellt sich diese Frage nicht. Natürlich kann ich heute immer irgendwo anders günstiger produzieren. Wir haben bei uns in der Strategie aber ganz klar die Regionalität. Und wir stehen da drauf, dass wir sagen, wir wollen die Lokalität, den Standort in der Region, in Deutschland, den werden wir halten. Und das halten wir nur, indem wir innovativ sind, indem wir nachhaltig sind. Und da brauchen wir natürlich die entsprechenden regionalen Verbindungen. Und wenn wir den Standort Dingolfing nehmen, unser Holzschnitzelkraftwerk, wir nehmen da nicht nur einfach Holz, sondern wir nehmen dort Holz aus der Waldhygiene, aus der Region. Die Abfälle, die beim Schneiden der Autobahnen, der regionalen Wälder letztendlich entstehen. Wenn wir dort unsere Biogasanlage nehmen, wir arbeiten dort auf der einen Seite mit externen Bauern zusammen, die unsere organischen Abfälle wiederum verwerten in Biogas, bleibt alles in der Region. Und insofern ist es wichtig, dass wir einen sehr starken Zusammenhalt in der Region haben. Und dafür brauchen wir letztendlich dann den Landkreis. Gehen wir in das nächste Thema des Stroms über. Auch da wieder, wir müssen schauen, dass wir den Landkreis stärken und dass wir das ganze Stromnetz im Landkreis entsprechend regional aufbauen, dass wir einfach unabhängig werden für den Landkreis, weil letztendlich brauchen wir Firmen, die dort sind, eine entsprechende sichere Stromversorgung. Wenn die nicht gewährleistet ist, dann gibt's Ausfälle und die sind natürlich schwierig zu handeln. Deswegen ist dieses Zusammenspiel, dieses Miteinander einfach so wichtig, wo man über kurze Entscheidungswege letztendlich dann schnell ins Machen kommt.
Gerade hier in diesem Podcast-Format reden wir ja mit ganz vielen Unternehmern und Unternehmerinnen aus dieser Region. Wie war denn da das Feedback, was auch von anderen Unternehmen an Sie herangetragen wurde, als die mitbekommen haben, dass Sie da jetzt eben diesen, ich würde schon sagen, recht radikalen Weg der Nachhaltigkeit gehen?
Am Anfang wirst du natürlich als First Mover immer so ein bisschen belächelt, weil man natürlich am Anfang ja nur die Investitionen sieht. Ja, und wir haben natürlich auch eines gemacht, wir haben über diese Themen nicht groß gesprochen, ja, weil man hat gerade am Anfang, als das Thema in der Nachhaltigkeit losging, haben wir festgestellt, es gibt sehr viele, die natürlich in erster Linie drüber PR machen. Für uns war das Thema nicht wichtig. Wir haben gesagt, wir machen überhaupt keine Kommunikation. Für uns ist das einzige Marketing, dass, wenn wir einen Preis gewinnen, und es war mit Sicherheit dann der Höhepunkt, als wir den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen haben, neben den vielen lokalen und nationalen und internationalen Preisen. Das war letztendlich für uns dann die Bestätigung. Und da hat man dann schon festgestellt, dass dann auch aus der Region der ein oder andere auf uns aufmerksam geworden ist und hat gesagt, oh, was macht ihr da eigentlich? Das interessiert uns. Und das hat etwas gedauert, weil wir, wie gesagt, nicht groß drüber kommuniziert haben, sondern einfach nur gemacht haben. Und die Betriebe, Firmen, die mit uns direkt zusammengearbeitet haben, die haben es festgestellt und denen haben wir natürlich auch gesagt, was unser Ziel ist und die sind mit uns mitgegangen. Andere haben dann irgendwann mal aus der Presse erfahren, oh, sowas haben wir am Standort hier und fanden das natürlich dann auch wirklich toll.
Wir hatten vorhin schon über die Komplexität und Bürokratie bei Fördermitteln gesprochen. Wie war denn sonst die politische Unterstützung und auch Rückmeldung aus dem Landkreis?
Also im Landkreis war sie immer gut. Wir haben dort immer einen Ansprechpartner. Wir können dort kurzfristig auf Ressourcen zurückgreifen. Also das war schon. Die sind natürlich auch, in manchen Dingen hängt man an den Systemen. Da kann auch der Landkreis nichts machen. Aber ich glaube, wichtig ist heute schon, wenn du ein offenes Ohr hast im Landkreis für die Belange der Unternehmen, dann findet man dort auch mal die ein oder andere schnelle Lösung. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was wir brauchen. Und das haben wir dort im Landkreis.
Wie sehen Sie denn auch gerade, was den Nachwuchs angeht in Sachen Nachhaltigkeit? Wir haben jetzt in Dingolfing auch einen neu entstehenden Hochschulcampus, in dem es ja auch einen Studiengang gibt, der sich ganz besonders mit nachhaltiger Produktion beschäftigt. Sehen Sie da auch vielleicht gerade in dieser Region Nachwuchs, Nachkommen, die sich mit diesem Thema ganz intensiv beschäftigen möchten?
Absolut. Wir sehen, zum einen bilden wir als Unternehmen aus und wir haben jedes Jahr auch in Dingolfing, selbst in Dingolfing zwischen 13 und 15 Azubis, die wir haben, bilden dort aber auch in allen anderen Fachrichtungen letztendlich aus und dort sind die Hochschulen und Schulen für uns ein sehr wichtiger Partner. Und insofern kann ich so eine Initiative im Landkreis nur begrüßen und freuen uns über jeden, den wir bei uns im Unternehmen ausbilden können. Weil auch wir im Mittelstand, und das wird manchmal nicht gesehen, können als Ausbildungsort sehr, sehr gut sein, denn bei uns bekommst du ein Allround-Wissen. Und das ist vielleicht der Unterschied zu einem Konzern, wo ich dann vielleicht in einem Bereich bin. Du lernst sehr schnell alle Facetten des Unternehmens kennen. Und das ist halt für jeden die Entscheidung, in welche Richtung möchte ich gehen. Aber wenn man eine allroundige Ausbildung haben möchte, ist der Mittelstand fantastisch.
Wenn wir mal so ein bisschen in die Glaskugel schauen und die Zukunft betrachten, wie sieht denn die Zukunftsstrategie von Develey gerade im Hinblick auf Nachhaltigkeit aus?
Also wir haben gerade jetzt unseren nächsten Level der Nachhaltigkeit wieder neu definiert. Und für uns das Wichtigste mittlerweile ist die Unabhängigkeit auch komplett vom Strom. Wir haben es geschafft, unseren eigenen Bilanzkreislauf aufzubauen. Wir sind heute unser eigener Stromversorger und werden in 25 werden wir als Firma autark sein, was die Stromversorgung anbelangt. Das bauen wir weiter aus und werden jetzt in den nächsten Schritten die Produktionen weiter in der CO2-Emission reduzieren. Und das funktioniert nur, indem wir auch dort auf der einen Seite durch Innovationen es schaffen, die Ressourcen, die wir heute noch über Gas decken müssen, in Zukunft auf Strom umzubauen. Ja, und das sind Dinge dabei wie Dampf, wie Wärme, wo man heute teilweise noch keine Lösung hat. Aber daran arbeiten wir heute schon. Plus in Zukunft das Thema Speicherung. Ja, dass wir Strom speichern können. Und das einhergehend mit unserem eigenen, mit unserer Develey Strominitiative, wo wir mittlerweile externe Partner und Mitarbeiter bei uns in den Stromkreislauf mit einbeziehen, das wird der nächste große Aufgabenbereich für uns als Unternehmen. Denn auch hier wollen wir den Landkreis mit einbeziehen, wie ich vorher schon gesagt habe. Ich glaube, für den Landkreis, für uns ist es wichtig, dass wir auch dort im Landkreis den Strom produzieren, den wir im Landkreis letztendlich dann auch wieder verwenden. Insgesamt über alle Stromabnehmer hinweg. Und da wollen wir eine entsprechende Rolle spielen.
Sehen Sie da eigentlich auch Potenzial, gerade wenn man mal den Landkreis als Beispiel nimmt, dass verschiedene Unternehmen sich da vielleicht auch zusammenschließen und sagen, wir haben zum Beispiel diesen und jenen Strombedarf, warum machen wir nicht eine gemeinsame Initiative, um diesen Strom für uns gemeinsam zu produzieren und dann daraus quasi so eine Art Gemeinschaftsprojekt zu machen?
Genau um diese Initiative geht es uns und das machen wir heute mit der Develey Strominitiative, dass wir dort die Partner alle einladen, weil es hat jeder heute unterschiedliche Strombedarfe. Und wir können das heute managen. Das heißt, das Ziel muss immer sein, dass jeder, der sich daran beteiligt, seinen Strom, alles, was er braucht, zuerst selbst verwendet. Und das, was er als Überschussstrom hat, kann er dann weitergeben zu uns. Ja, und wir verteilen das. Und letztendlich, wenn wir so viel Strom haben, dass wir alle abgedeckt sind, ja, dann haben wir dort kein Problem mehr zumindest. Und dann müssen wir schauen, wie können wir entsprechend den Strom auch puffern und speichern. Und dafür können auch wieder Partner bei uns mit im Angebot sein, weil ich kann Strom über Kälte speichern. Wenn ich dort heute einen Teilnehmer habe, der ein TK-Lager, ein Tiefkühllager betreibt, wunderbar, ja, der braucht den Strom ja immer. Ja, und der kann aber auch Wärme puffern. Und genau um das geht es, dass wir so viele wie mögliche, wie so im Schwarm denken, bei uns mit reinnehmen und auch heute können, damit wir dann eine Versorgung im Landkreis sicherstellen können.
Haben Sie da ganz konkret, was diese Initiative angeht, vielleicht auch einen Wunsch Richtung Politik, wo Sie sagen könnten, da könnte der Landkreis auch noch unterstützen, damit das Ganze besser funktioniert?
Also da haben wir die Unterstützung heute, wo ich sage, da gibt es im Moment da gibt es heute nichts, wo ich sage, da brauchen wir unbedingt was. Es ist, glaube ich, immer dieses gegenseitige drüber nachdenken und dann ein schnelles, unkonventionelles Vorgehen, wenn wir dann Partner haben. Und das können ja auch gemeindliche Objekte sein, zu sagen, komm, die geben wir dort rein. Also eine schnelle, unbürokratische Verfahren, das wäre uns das Liebste. Und das ist die größte Hilfestellung.
Sie waren jetzt wahrscheinlich auch nicht Ihr ganzes Leben lang der größte Nachhaltigkeitsexperte. Wenn uns jetzt ein Unternehmer, eine Unternehmerin zuhört und sagt, das klingt alles super, irgendwie würde ich da auch gern tiefer rein. Haben Sie denn eine Empfehlung für andere Unternehmer, wo Sie sagen könnten, okay, fangt mal da an oder lest mal dieses Buch oder geht mal auf diese oder jene Fortbildung, wie auch immer. Also gibt es Empfehlungen, die Sie haben, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich muss jetzt aber wirklich mal, jetzt habe ich das gehört, jetzt müssen wir auch mal loslegen.
Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich zuerst mal selbst Gedanken macht, wo will ich hin? Und ist das etwas, auf was ich langfristig gehe? Dann gibt es ja in der Region, im Umkreis schon Firmen, die Leuchtturmprojekte haben und wo man dann einfach vom Unternehmer zum Unternehmer spricht und sagt, sag mal, wie habt ihr das angefangen? So wie wir das heute machen. Und es kommen viele zu uns. In einem nächsten Schritt ist es gut. Es gibt die ZNU, die Zentrale für nachhaltige Unternehmensführung der Universität Wittenherdecke. Dort gibt es sowas wie den Standard. Das ist wie ein Audit beziehungsweise ein Verfahren, an dem ich mich wunderbar entlang arbeiten kann, wenn es darum geht, in das Thema Nachhaltigkeit einzusteigen und dort immer besser zu werden. Das ist wie ein Katalog, wo ich dann auch dann geprüft werde. Aber wenn ich mich auf sowas mal einlasse, dann habe ich dort einen Fahrplan, wie ich letztendlich das Unternehmen nachhaltiger, ins nachhaltigere Wirtschaften bekomme. Also es wär ein Vorschlag. Aber zu schauen, zu kommunizieren und dann sich ein System aufzuerlegen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich Ziele setzt, die Ziele abarbeitet und dann einfach beginnt. Ja, oftmals ist es ja, gibt es viele Initiativen, die gut sind, wo ich sage, da muss ich einfach nur mal anfangen. Ja, man kann ja schon Dinge tun, während man immer noch am Zielsystem arbeitet. Es gibt gewisse Dinge, die sind so und so richtig. Strom einzusparen, CO2 einzusparen, ist immer die richtige Entscheidung. Photovoltaik, sich damit zu beschäftigen, ist immer richtig. Mhm. Ja, das hilft letztendlich dann schon mal.
Wenn Sie zum Abschluss irgendwie einen Wunsch frei hätten, was Sie jetzt, wenn wir hier zur Tür rausgehen, sofort verändern könnten im Unternehmen, wo Sie sagen, also im Hinblick auf Nachhaltigkeit, wo Sie sagen, das ist heute vielleicht noch nicht so ganz einfach, da brauchen wir noch länger Zeit. Es ist ein großer Aufwand, wie auch immer. Wenn es eine Sache gäbe, die Sie quasi jetzt sofort verändern könnten, gäbe es da was?
Ich würde das Förderungskonzept sofort ändern. Man müsste die Firmen, die aktiv investieren, um nachhaltiger die Unternehmen aufzubauen, dort müsste man letztendlich es eher über ein Steuermodell machen. Das heißt, wenn ich schon die Initiative ergreife und wenn man Geld investiert, dann ist es doch besser, über Steuersparmodelle die Firmen zu unterstützen, als vielleicht ewig lang zu brauchen, bis man ein Fördermittel bekommt, dass es dann vielleicht oder vielleicht auch nicht gibt. Das Thema Planungssicherheit. Was wir Unternehmen brauchen, ist Planungssicherheit. Also auf der einen Seite, dass man weiß, wenn man investiert, dann kommt auch was zurück. Auf der anderen Seite, dass wenn wir heute in der politischen Richtung, wenn es Veränderungen gibt, dass man auch dort langfristig denkt. Weil wir denken nicht in Wahlperioden, wir denken in langfristigen Zyklen von 5 bis 10 Jahren. Und da brauchen wir Planungssicherheit. Und das sind die zwei Dinge, die ich mir wünschen würde.
Perfekt. Ja, vielen Dank für die Einblicke und dass wir über das Thema sprechen konnten und Sie sich dafür die Zeit genommen haben.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Gründe, Wachse, Lebe. Direkt aus dem Herzen des Landkreises Dingolfing-Landau. Wenn Ihnen die Reise durch die inspirierenden Geschichten unserer lokalen Unternehmer und Unternehmerinnen gefallen hat, vergessen Sie nicht, uns auf Spotify, Apple Podcasts oder Ihrer bevorzugten Plattform zu abonnieren. So verpassen Sie keine Episode voller Innovation, Tradition und unternehmerischem Geist. Teilen Sie uns gerne mit Ihren Freunden und bleiben Sie verbunden für noch mehr inspirierende Geschichten. Bis zum nächsten Mal.